Hallo, Konrad nach Berlin. Ich habe gehört, bei dir ist es eine dynamische Lage. Wie sieht die dynamische Lage aktuell aus?
Hallo, Kalle. Dynamische Lage heißt, wir haben hier Ferien und ein schulpflichtiges Kind, was zu beaufsichtigen ist, erfordert ein bisschen Flexibilität. Weißt du, also deins liegt vielleicht auf dem Rücken und quengelt ein bisschen und meins möchte aber Programm haben in den Ferien. That's the thing.
Okay, und wie sieht das Programm aktuell aus?
Och, naja, mal ist die Mama dran, mal bin ich dran. Gestern waren wir im Schwimmbad zum Beispiel, also mit großen Rutschen und so, ne? Und aber auch einem Sportschwimmbecken, einem sogenannten. Da war ich dann auch mal eine halbe Stunde aktiv. Ja, das ist so, na, jeden Tag ein Programmpunkt. Von daher war das jetzt ein bisschen schwierig, ein bisschen Arbeit auch noch reinquetschen. Und jetzt ist Zeit für die Aufnahme. Und wir haben beide schon Morgensport weg. Zack.
Was hast du heute früh gemacht?
Ja, ein bisschen. Ich glaube, ich hatte das leichtere Programm. Ich war bei meinem Rückenschulprogramm und mache da immer gleich noch ordentlich Stabi und ein paar Kraftübungen und versuche auch ein bisschen zu mobilisieren. Ja, alles in eine Dreiviertelstunde reingepackt, was man eigentlich täglich 20 Minuten machen sollte. Naja, bei mir ist das einmal der Woche. Muss reichen für den Age-Grouper.
Age-Grouper, ja, ich habe mich auch neulich gefühlt oder jetzt die letzten drei Tage, jetzt nicht grundsätzlich wie ein Age-Grouper, aber ich bin jetzt auch ein bisschen früher unterwegs, weil ich mein Fahrrad wieder ganz kriegen muss. Mein Zeitfahrrad ist noch nicht ganz und ich hatte gestern oder am Dienstag hatte ich schon die erste Radausfahrt, wo ich irgendwie 40 Minuten Ausfall hatte. Viele werden es kennen, die Bewertung, also die SRAM-Fahrt auf der SRAM-App, also es hagelt Beschwerden, die Leute sind richtig sauer, dass dies nicht funktioniert und so weiter. Na, jedenfalls ist es so, war die Radausfahrt so, dass einfach nach nach Stunde 20 der Umwerfer komplett nach links geschaltet hat, aber so weit nach links geschaltet hat, dass es vom Ritzelblock runter ist, die Kette, ne? Also sonst kann man ja irgendwie mit einer hohen Frequenz noch nach Hause. Das kennt vielleicht irgendwie jeder, wenn der Akku einfach in diesen Sicherheitsmodus geht und in den leichtesten Gang gibt. Aber okay, gut, dann habe ich mich mal wieder abholen lassen. Das freut natürlich das Umfeld. Irgendwie in die Leipziger Umland fahren, um jemand mit dem Fahrrad abzuholen. gut, dann sich ein bisschen mit beschäftigt. Dann, okay, Akkus waren nicht voll, Akkus geladen und so weiter. Naja, und dann nächsten Tag, alles klar, aufs Rad wollte ich losfahren. Alle Akkus, alles voll. Und wieder nichts funktioniert. Oh, dann irgendwie alle SRAM-Updates runtergeladen, nochmal die neuesten. Also jetzt weiß ich auch, du musst das immer irgendwie alle 2-3 Monate, solltest du mal schauen, und dir da wieder ein Update auf der Schaltung ziehen. Also da lobe ich mir die alten guten Zeiten mit dem Bautenzug. Da braucht es nicht noch ein Handy und Updates und Strom.
Siehst du, diese guten alten Zeiten, die stehen bei mir noch. Ich habe noch ein Rennrad und ein Zeitfahrrad, wo einfach der Bautenzug die Arbeit macht und wo du mit einem kleinen Eingriff alles retten kannst, was du retten musst. Aber ich habe auch ein so ein elektronisches Radl hier, du siehst es im Bild hinter mir hängen. Ja, da muss man schon aufpassen, dass es geladen ist. Das ist schon richtig, ne? Aber ich finde das ein bisschen verrückt, ja. Jetzt spielt dir da die Technik einen Streich und du kannst dein Training nicht ordentlich durchziehen. Deswegen warst du heute Morgen wahrscheinlich lieber erstmal laufen. Das geht immer, ne?
Ja, genau. Und jetzt ist es aber so, dass glücklicherweise muss man jetzt sagen, dass Canyon da jetzt irgendwie mal die Lücke schließt. Die arbeiten jetzt mit lokalen Partnern zusammen und es gibt auch in Leipzig Radläden, die Canyon-Partner sind. Und das wusste ich gar nicht, aber glücklicherweise war ich durch Zufall bei einem von denen. Und dann habe ich gesagt, okay, das Fahrrad ist 2 Jahre alt. Dann hat er das gestern da angeguckt und meinte, ja, okay, die Schaltung hat er eigentlich alle 3 Monate bei einem so einem Canyon-Kunde oder SRAM-Kunde, dass die Schaltung von alleine irgendwie in Crash-Modus schaltet. Also warum die das machen, weiß keiner. Ist einfach ein Systemfehler. Und das heißt halt einfach, die kriegst du nicht mehr alleine an. Da wird nichts mehr gehen. Ja, und jetzt schickt er die ein und so. Und das war ist eigentlich cool, weil wenn du das selber machst, muss ich ja nicht sagen, da brauchst du 3 Monate, bis du einen neuen Umwerfer hast oder neue Schaltung. Und er hat aber jetzt erstmal heute Nachmittag, gibt er mir eine neue Schaltung für hinten Und das andere, das regelt er dann mit Canyon.
Oh Mann. Tja, wie geil wäre das, wenn du mal bei Canyon direkt anrufst und sagst, stellt mir mal bitte zwei neue Räder hin. Ich habe hier ein bisschen Materialschüssel. Ich brauche das und das. Das wär's, ne?
Ja, auf alle Fälle. Aber auf der anderen Seite, also jetzt auch für alle Age-Gruppe und so, das ist ja so, wenn man jetzt sich überlegt, Ironman oder du bist irgendwie bei der 70-3-Veranstaltung, hast da viel investiert und so. Also sowohl jeder Profi als auch jeder Techniker, du weißt ja nicht, wann diese elektronische Schaltung einfach sagt, ich gehe in Crash-Modus. Das kannst du ja nicht voraussagen, das kann ja auch kein Techniker voraussagen. Auch wenn ihr das Fahrrad einen Tag vorher überprüft, das zeigt dir die ja nicht an. So, deswegen, also, ich hatte halt auch mit zwei Radmechanikern telefoniert, die neue Dura-Ace, die ist ja auch wireless, die soll auch nicht viel besser sein, das ist auch nur Stress, so für die Mechaniker. Wenn du natürlich bei der Tour de France bist, okay, dann gibt's halt irgendwie ein neues Fahrrad hinten auch vom Ersatz, also vom Auto. Aber als Triathlet, sollte man sich dabei der Materialwahl schon echt gut beschäftigen, welche Schaltung man fährt, weil es steckt ja ein großes Invest hinter jedes Rennen.
Hinter ja, jedem Rennen. Vielleicht nicht unbedingt immer das Allerneueste, ja, weil wie man auch schon von gewissen Softwareproblemen weiß, das Allerneueste ist immer noch ein klein bisschen mit Fehlern behaftet. Also ich muss sagen, ich habe hier das Fahrrad, was hier da hinter mir hängt, mein Jobrad, das schaltet wirklich sehr präzise und sehr exakt und hatte noch nie irgendwie ein Problem. Bin allerdings auch noch nicht so oft damit gefahren, ne? Also das ist eher das Schönwetterfahrrad mit dieser elektronischen Variante. Naja, ich weiß auch nicht. Ich bin tatsächlich eher so ein bisschen oldschool gepolt. Mag an meinem biblischen Alter liegen, aber ich finde es gut, wenn ich mit einem Bautenzug präzise schalte und dann bleibt der Gang einfach drin. Ich will nicht, dass da irgendwas passiert mit, ja, also... Naja, im Zweifel habe ich vorne gar keinen Umwerfer, da kannst du mir nicht die Kette vom Blatt nehmen. Schon mal gut. Ja, aber klar, wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert. Man hat ja auch schon den ein oder anderen Profi-Ausfall wegen technischer Probleme registriert. Das gab's ja schon.
Ja, also schon öfter, definitiv. Also das passiert sogar des Öfteren, aber ich denke jetzt einfach nur so auch, du sagst, du bist biblisches Alter, gehen wir gleich drauf ein, wie sich das anfühlt. Jetzt, also natürlich mit Jahreswechsel in der neuen AK, aber jetzt nur noch wirklich in der neuen AK. Aber wenn du quasi dir vorstellst, irgendwie so, du bist im portugiesischen Hinterland, wo ja dann manchmal auch das Telefonnetz nicht das Beste ist.
Du, da kannst du auch Brandenburg nehmen. Ist ähnlich. Ja. Gibt's auch ein paar weiße Flecken. Da stehst du dann einfach. Und dann war's das.
Ja, genau. Also, ja. Das ist dann halt so, da solltest du dann vielleicht die Fahrt mit der elektronischen Schaltung meiden.
Ja, dann heißt es, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Aber genau das Gleiche hatte ich ja damals mit meinem Plattfuß, als ich tatsächlich in der Umgebung von Brandenburg an der Havel unterwegs war. Wo mich meine wunderbar rausgesuchte Strava-Route quer durch den Wald geschickt hat, und zwar nicht nur ein paar hundert Meter, sondern wirklich kilometerweit. Und anfangs war der Weg noch gut und dann wurde er so katastrophal und dann kam der Plattfuß und ich hatte eine halbe Stunde lang kein Netz. Ja, da läufst du dann halt auf Radschuhen durch den Wald und schiebst deine Karre neben dir her. Also das ist Entschleunigung pur. War auch mal gut.
Ja, definitiv. Also so hat Triathlon ab und an noch seinen Reiz und das sind aber dann halt wieder Geschichten, die man sich halt erzählt und wo man dann vielleicht doch dran zurückdenkt, anstatt die Radausfahrt, wo alles glatt lief.
Leben am Limit. Ja, die Radausfahrten, wo alles glatt lief, ja, die merkst du dir ja nicht. Die packst du auf die Seite und fertig ist, ne? Ah, aber die Highlights, die liegen im Kreisverkehr.
Ja, nee, definitiv. Ja, Konrad, und sonst, erste Woche Training läuft, wie ist es? Sagst du, es gibt jetzt nochmal Leistungssprung?
Ja, du meinst erste Woche Training nach meinem Geburtstag, ja. Ja, na klar, also gut, wir wissen ja, was Training für ein Prozess ist, ne? Das ist so der geplante Weg zu einem gesetzten Ziel. Mit einer gewissen Struktur. Und ich kann behaupten, diesen Weg habe ich eigentlich, seitdem ich aus unserem schönen Kenia-Aufenthalt zurück bin, Also im Prinzip seit Anfang Januar habe ich konstant gut trainiert und ich muss sagen, ey, das sind zwar jetzt bloß 3-4 Wochen gewesen, aber es kommt an. Man merkt es. Ich bin wieder so richtig drin im Rhythmus und durch das für meine Verhältnisse viele Schwimmen, für meine Verhältnisse, wir können ja gleich nochmal relativieren, merke ich da auch schon einen Rieseneffekt. Also es fühlt sich wieder an wie Schwimmen. Die Zeiten sind zwar jetzt noch nicht exorbitant schnell geworden, aber Training macht Sinn, das macht Bock. Und der Prozess, der ist im Gang und von daher habe ich von diesem Alterswitch natürlich, wie immer, nichts gemerkt. Ne? Also ich werde von Tag zu Tag jünger. Weißt du, wie es ist?
Ja, Alter ist eine Fiktion. Also ich habe auch jetzt vor 2 Tagen auch wieder, also klar, mit irgendwann 16 hatte ich auch mal irgendwie einen Maximalpuls von 186 oder 187. Höher war ich aber auch nie im Kindesalter. Und endlich wieder, sage ich mal, die volle Range bis 180 kann ich ausschöpfen. Also man kann dranbleiben und muss es einfach nur trainieren.
Ja, das ist spannend. Ich wollte dich sowieso mal in Sachen Herzfrequenzen etwas unter die Lupe nehmen. Ich sehe dich nämlich bei deinen längeren, ruhigen Läufen tatsächlich in einem sehr gemütlichen Tempo unterwegs. Heute hast du zum Beispiel auch zum Morning Cruise geschrieben, no carbs. Kann ich davon ausgehen, dass du einfach auch gar nicht gefrühstückt hast oder frühstückst du dann irgendwas ohne Carbs oder einfach nüchtern?
Also die Sache ist, dass nicht, dass ich hier falsche Informationen und sowas verarbeite durch das Training, ist unheimlicher Stress für den Körper, weil es hormonell halt relativ viel macht. Also da gibt es auch Studien, die hat mir jemand auch weitergeleitet. Vor allen Dingen bei Frauen ist das echt gefährlich, weil es halt sehr viel Stresshormone und so weiter. Also es ist nicht gefährlich, weil es stirbt nicht so, aber es ist halt so, dass ich für mich damals, ein, zwei Jahre zurück, als ich die Leistungsdiagnostik gemacht habe, war so, okay, dein Fettstoffwechsel war jetzt nicht der beste, beziehungsweise unterirdisch und dementsprechend habe ich ja die Ernährung umgestellt, aber da du natürlich da nach vielen Schrauben suchst und so, habe ich auch mit Nüchterntraining angefangen. So, und ich habe das vorher schon immer mal in Trainingslager gemacht, wie man das halt irgendwie so kennt. Aber dann habe ich das halt kontinuierlich eingebaut und dann war es halt so, dass ich 3-4 Monate später wieder die Diagnostik hatte und dann waren meine Fettstoffwechselwerte halt richtig, also viel, viel besser und eigentlich so, wo man dann gesagt hat, okay, also mein Trainer war dann auch, sagte dann so, okay, da, er ist echt überrascht, dass das so schnell ging und so gut funktioniert hat, weil wenn man in Anführungsstrichen, sage ich mal, 3 oder 4 Jahre darauf nicht geachtet hat, dann ist es nicht davon auszugehen, dass das innerhalb von 3 Monaten einfach, sage ich mal, möglich ist. Und ich hätte da gerne auch jetzt schon früher mit angefangen, aber die Sache ist, also ich komme ja zurückliegend 10 Monate, komme ich ja von einem Zustand, wo ich nicht mal die Treppe runtergehen konnte, ohne irgendwie erstmal ein Zuckergetränk am Bett zu mir zu nehmen oder einen Riegel essen. Dementsprechend ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mir wieder traue, 1 bis 2 Mal die Woche so eine Trainings einzubauen. Aber ich merke auch jetzt selber noch, dass ich halt einfach da noch nicht richtig, also nach 50 Minuten muss ich, also siehst du heute auch bei dem Lauf, da muss ich die Pace ein bisschen droppen, weil der Puls dann halt einfach nachreguliert, weil es halt einfach Stress ist für den Körper. So, also man muss da echt, sag ich mal, in der Gesamtbelastung und im Gesamtvolumen schauen, wie man das für sich einordnet. Auf alle Fälle immer in einem sehr niedrig intensiven Bereich, weil umso höher intensiver der Bereich, umso mehr Stress ist es natürlich für den Körper und es ist so schon Stress. Oh, ach so, und jetzt quasi noch als Endfrage. Ja, ich stehe dann halt einfach auf, trinke 3-4 Gläser Wasser, nehme vorher noch eine Eisentablette und dann geht's los.
3-4 Gläser Wasser?
Ja, übertrieben, also so 600 Milliliter oder sowas.
Würde ich nicht weit kommen. Ja, interessant. Gut, nehme ich mal so zur Kenntnis. Also mein Erfahrungsschatz sieht da auch ein bisschen anders aus. Mich schockt es ehrlich gesagt null, nüchtern laufen zu gehen oder morgens eine Stunde aufs Rad, ohne vorher was gegessen zu haben. Also ich merke da auch keinen Herzfrequenz-Drift oder sowas.
Ja gut, aber das ist ja...
Das nix.
ja gut, ja, aber du bist halt einfach, also hatten wir, würde mir, ich denke, das macht mir auch gar nichts mehr. Also es hat mir ja vor der USA-Geschichte auch gar nichts gemacht. War kein Unterschied. So, aber dadurch, dass das halt passiert ist, kommt natürlich der komplette Stoffwechsel zum Erliegen. Und dann liegen ja in deinem Alter, auch wenn du sagst, es ist nicht viel, du hast ja trotzdem 30 Jahre oder 40 Jahre konstantes Ausdauertraining ohne in Anführungsstrichen große Unterbrechung.
Das stimmt. Ich wollte gleich noch einen anderen Unterschied noch ins Felde führen, denn der Age-Gruppe an sich, oder ich in dem Fall, trainiere ja verhältnismäßig wenig, wenn wir beide uns vergleichen. Ja, wenn ich mit meinem Wochenvolumen von 7 Stunden komme, kann ich ja ausrechnen, wie viel Umsatz das maximal in Sauerstoff oder in Kalorien in der Woche ist. Da bist du ja bei einem Zigfachen. Das heißt, dein Körper ist auch in einer viel höheren Ausschöpfung und möglicherweise, je nach dem Trainings der 2-3 Tage zuvor, ist auch deine Reserve quasi schon angegriffen. Von daher ein bisschen unterschiedliche Ausgangssituationen. Denn wenn ich sage, ich gehe morgens, ich trinke jetzt nur einen Cappuccino, dann döse ich noch eine Runde, trinke noch einen Schluck Wasser und gehe dann laufen, dann kannst du davon ausgehen, dass meine Speicher auch voll sind und nicht entleert sind, weil ich die Tage davor auch maximal 1 Stunde am Tag trainiert habe und auch normal gegessen habe. Also von daher ist schon ein bisschen mit ungleichen Waffen. Ich wollte nur sagen, es ist schon ein Unterschied, von welcher Ausgangssituation man so ein Läufchen macht. Kalle, aber wo ich nochmal genau reinstochern will, ist die Laufzeiten. Ja, wenn du jetzt hier mit einem Split von 4,42 unterwegs bist, was ungefähr das Tempo ist, was ich auch anschlagen würde bei einem ruhigen Morgenlauf, nüchtern auch, dann muss doch deine Herzfrequenz mega niedrig sein, weil bei mir ist ja meine schon mega niedrig. Wenn ich morgens laufen gehe, ist die schon niedriger, als wenn ich abends laufen gehe. Und wenn ich dann in so einem ruhigen Tempo laufen gehe, ja, fühlt sich der Körper meistens an wie Pennen.
Ja, also sie ist schon niedrig. Es ist auf alle Fälle 100, irgendwas 120 bis 24. Höher kommt sie da nicht. Und ich sag mal, ich komme jetzt aktuell wieder bis 180. Aber es ist so, dass wir ja Laufwettkämpfe fokussiert haben. Und mein Trainer will auf alle Fälle diese Zone 1 Läufe aktuell viel haben, weil das Ziel ist halt jetzt aktuell 100er Woche zu laufen und das halt im Gesamtumfang und dadurch, dass er dann halt, also umso intensiver die Läufe, umso höher der Gesamtenergieoutput und das will er halt einfach ein bisschen mit in Betracht ziehen oder möchte er mich als Athlet immer dazu auffordern, das in Betracht zu ziehen, weil natürlich mit erhöhtem Wochenumfang, du wünschst dir ja auch die 40-Stunden-Woche, dazu ist noch ein bisschen der Weg, ist natürlich auch der Energieoutput, umso schneller jeder Lauf, umso mehr Energie wird natürlich rausgeschossen, ne?
Definitiv. Also es scheint auch gerade wieder so ein Thema der Zeit zu sein, weil ich habe auch in anderen Podcasts und YouTube-Videos ähnliche Diskussionen gehört und gesehen. Dieses Zone 1 ist ja für den Normalsterblichen beim Laufen eigentlich kaum zu erreichen. Ja, weil Laufen so eine anspruchsvolle Disziplin ist, auch mit dem Abfangen des eigenen Körpergewichts und so, dass du da als etwas, na, wie soll man sagen, nicht schlechter trainiert, aber nicht ganz so austrainierter Sportler, da fängst du eigentlich automatisch bei Zone 2 an. Ja, also du kommst da gar nicht so weit runter. Jetzt müsste man diese Zonen oder diese Bereiche noch viel genauer definieren. Also in meinem Verständnis sind Zone 1 und Zone 2 das, was wir früher unter GA1, unter Grundlagenausdauer 1 verstanden haben, bloß halt differenziert in den unteren Bereich und in den oberen Bereich. So interpretiere ich das oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich auch so. Ich würde noch kurz was einwerfen. So, also sag ich mal so, bei Altersklassenathleten, die jetzt anfangen oder die ein bisschen wegschraut haben, die kommen in Zone 2, aber bei Leuten, die jetzt gerade irgendwie anfangen, dann würde ich sogar weitergehen. Ich würde sagen, die sind dann, bei Garmin hat man ja irgendwie 3, 5 Bereiche. Ich glaube, sie sind teilweise, auch wenn ich Daten sehe von Athleten, die sind eher über Bereich 3 und 4 und sagen immer, es fühlt sich gut an, fühlt sich locker an.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, und ich sag mal so, wenn du jetzt nicht ganz so schneller Läufer bist, und dann versuchst im Laufen so eine niedrigen Herzfrequenzen zu halten, ja, dann läufst du auch nicht mehr so, wie für dich Laufen ist. Dann bist du in einem ganz anderen Bewegungsmuster, weil du das Tempo so weit runternehmen musst, auf, keine Ahnung, irgendwas weit über 6 Minuten pro Kilometer. Da ist es ja schon, fies gesagt, schnelles Gehen. Ja, und das ist dann schwierig. Da sollte man vielleicht dann lieber die ruhigen Sachen aufs Fahrrad legen.
Ja, ich habe da auch einen Altersklassenathleten, der, das ist, den ich betreue, und der sagt zum Beispiel aus seiner Erfahrung, der ist halt auch über Zone 3, Zone 4 unterwegs, da, so wie du sagst, bei dem machen wir auch das ruhige was ran. Da haben wir das auch versucht, aber der arbeitet halt in der Autoindustrie, arbeitet sehr viel und schwer. Deswegen ist das Training nicht ganz so konstant. Aber er sagt, wenn er halt irgendwie 6 oder 7 Minuten Tempo läuft, dann kriegt er halt mega Knöchel und Schmerzen, Knieschmerzen und so weiter, weil seine Standzeiten so lange werden. Also weil halt einfach das, was du gerade beschreibst. Also er will das nicht laufen, weil er dann Schmerzen kriegt.
Es ist ein völlig anderer Bewegungsablauf. Ich kann das aus schmerzvoller eigener Erfahrung berichten. Ich habe ja in meinen frühen Sportlerjahren so mal aus Spaß meinen Papa beim Marathon begleitet. Ja, und mein Papa wollte immer 4 Stunden Marathon als Ziel. Das war immer so sein Ding, ja. Und das mit, darf ich gar nicht laut sagen, aber mit einmal die Woche Training. Das war vielleicht nicht ganz so gesund. Auf jeden Fall, ich habe da ab und an den Begleitläufer gemacht beim Berlin-Marathon. Bin dann nicht die volle Strecke mitgelaufen, aber so mit kurzen Pausen so bestimmt 30, 35 Kilometer. Immer so Getränke gereicht an den Getränkeständen und so, dass er da nicht so viel Zeit verliert. Und das Lauftempo, was da veranschlagt war, kannst du ja ausrechnen, bei 4 Stunden liegt es jenseits der 6 Minuten pro Kilometer. Glaube ich jedenfalls. Oder knapp drunter, roundabout. Das hat mir den Rest gegeben. Das war so der Killer für den kompletten Halteapparat, weil du bist in einem ganz anderen Bewegungsmuster und brauchst auf einmal ganz andere Muskulatur, um das überhaupt zu machen. Und genau das ist das Problem. Du bist dann halt nicht mehr in diesem Laufschritt, der deinem Ziellaufschritt am Ende entspricht. Ja, also vielleicht sollte man dann beim Laufen, wenn man so eine Schwierigkeiten oder Herausforderungen hat, lieber auf Intervalle setzen, auf saubere Technik, vielleicht auch auf Intensitäten und die ruhigen Sachen viel aufs Fahrrad verlegen, weil da kannst du eigentlich den Stoffwechsel viel besser kontrollieren, die Herzfrequenzzonen viel besser kontrollieren, weil du ja einfach durch das Runterregulieren der Leistung, ja, nehmen wir jetzt beim Indoor-Radfahren, aber auch draußen durchs Runterschalten, kannst du ja super nachsteuern, was du beim Laufen irgendwann nicht mehr kannst, ja? Was willst du denn da noch steuern? Du musst ja den nächsten Schritt machen.
Genau, und halt auf dem Rad ist halt die motorische Komponente, denn du kannst ja theoretisch auch eine 90er Trittfrequenz, 85er oder 100er Trittfrequenz mit 60 Watt fahren, ne? Das ist ja egal, welche Wattzahl da steht, so wie du sagst, ne? Du kannst das motorische Muster halt auch mit einer relativ niedrigen Intensität halten.
Genau so ist es, ja. Und naja, jetzt wird ja, oder jetzt immer schon, wurde ja auch die These bekräftigt, wer langsam läuft, der wird schneller am Ende. Ja, also das ist aber eigentlich die Stoffwechselphysiologie, die dahinter steckt, hinter dieser These. Das heißt ja nicht nur, wenn du langsam läufst, entwickelst du auf einmal eine super Motorik und fühlst dich dann im 3-Minuten-Pace übelst wohl, sondern es geht ja am Ende um den Stoffwechsel, um die Metabolik, um vor allem um den Fettstoffwechsel, dass du eben eine höhere Basis hast und dass dadurch ja auch deine maximale Sauerstoffaufnahme verbessert wird durch dieses Trainieren im ganz ruhigen Bereich. Allerdings brauchst du dafür viel Volumen. Das heißt, es ist jetzt nicht 1:1 auch für den Age-Grupper, für den Normalo zu übertragen, diese These. Ja, also ich würde sagen, wenn du nur 7 Stunden Training und das noch im Triathlon auf 3 Disziplinen hast, wovon am Ende 2, 3 Läufe die Woche übrig bleiben, ja, dann kann ich nicht ruhigen Wissens empfehlen, mach die alle mega langsam und mega ruhig. Das macht keinen Sinn, da wirst du nicht schneller.
Definitiv, da bleibst du langsam. Du hast natürlich, also auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht, da der Arbeitsalltag natürlich keine Entlastung ist, aber aus kardiologischer Sicht hast du als Age-Gruppe halt natürlich immer in Anführungsstrichen Entlastung. Und da ist es halt so, wie du sagst, du musst dann halt schon deine Zeit versuchen, effektiv zu nutzen. Ne? Stoffwechseltechnisch ist es natürlich auch über 6 Stunden Volumen in der Woche schwierig, da den Fettstoffwechsel die ganze Zeit anzutriggern. Da musst du halt andere Wege finden, so wie du halt sagst. Aber ja, jetzt haben wir auch schon Leute bewiesen, dass es geht, sage ich mal, ne? Mit auch wenig Training, guten 70-3, vielleicht auch guten Ironman zu finishen. Ja, da ist dann die Ernährung die andere Disziplin, die halt noch dazugehört, wo man vielleicht noch die, sage ich mal, Marginal-Gains rausholen kann mit wenig Umfang.
Und wenn Ernährung nicht deine persönliche Stärke ist, ja, dann bleibt halt nur Sprint oder Kurzdistanz. Mehr wird's dann nicht reichen. Als Sugarburner. Ja, ja. Ich weiß, wovon ich spreche. Also Mittelstrecke ist schon bei 6 bis 7 Stunden Training die Woche schon out of reach. Kriegst du eigentlich nicht mehr hin.
Ja, oder man sagt sich halt einfach, die Erfahrung der Schmerzen, die da hinten rauskommen, ist es eigentlich wert, weil man halt Bock hat, Vollgas zu geben und nicht einfach irgendwie in so einem Sparmodus einen Wettkampf zu machen, ne?
So ist es, so ist es. Und ich habe manchmal so ein bisschen die Vermutung, die Antithese zu dieser These ist Christian Blumenfeld, der einfach seine Sauerstoffaufnahme und seinen Motor so groß aufgepumpt hat, dass wenn der Ironman macht, ist der halt wirklich bei 50-60% Leistungsfähigkeit unterwegs. Ja, und da ist der immer so niedrig intensiv unterwegs, dass der durchkommt, dass sein Verbrauch so effizient ist. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es auch nicht. Der trainiert ja auch unheimliches Volumen.
Ja, definitiv. Also da steckt schon viel Wissenschaft hinter. Und ja, also es ist wieder so ein bisschen zurück wie früher. Einfach Konstanz und viel gutes Training. Macht dich halt schnell. Und ja, also nicht nur langsam, auch weil das ein oder andere Mal Intensität ist wichtig. Thema Intensität. Es gibt ja diese neuen Formate Indoor-Triathlon. Erfurt, Konrad, war, glaube ich, richtig cool. Also die Leute haben es gefeiert, war voll vom Starterfeld. Und auch die Jungs von Trimark waren dort vor Ort und haben sich das da mal selber angeschaut.
Das muss ich noch nachlesen, wenn sie es schon veröffentlicht haben, weil ich habe ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen durch die etwas azyklische Woche den Nachrichtendurst nicht so stillen können. Wie war es denn? Was hast du denn gelesen bis jetzt?
Ich habe jetzt nur gelesen, dass nicht, dass ich hier wieder Ärger kriege, dass Junior- oder Jugendsportler aus Thüringen das gewonnen hat vor René Gelischer. Das ist ehemaliger Kaderathlet aus NRW, der jetzt auch auf der 70-3-Distanz unterwegs ist. Ich entschuldige mich, die Frauenergebnisse habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß aber nur, dass das Trimark-Team selber irgendwie, das haben sie mir halt am Samstag gesagt, am Start sein möchte. Die waren auch am Start, tat wohl dolle weh aus den Nachrichten danach. Ja, genau, aber war wohl cool. Es gibt ja mittlerweile, ich glaube, in Aschersleben gibt es auch noch so ein Indoor-Triathlon. Und ja, ich hatte dann mit Frank darüber gesprochen, dass es in Frankreich halt ja auch die Möglichkeit gibt, also das ist ja alles auf standhaften Bikes, aber in Le Mans in Frankreich, was richtig geil ist, gibt es ein Indoor-Triathlon. Der läuft halt so ab, dass du schwimmst und dann musst du die Treppen runterlaufen und gehst halt in die Laufhalle, aber du fährst halt wirklich mit einem Straßenrennrad auf so einer 200-Meter-Bahn. Aber du musst halt eine bestimmte Schwimmzeit schwimmen, weil die 200-Meter-Bahn ist ja kurz, dass die Abstände, ne, dass es halt nicht kracht. Und das ist halt eigentlich richtig geil. Und also ich weiß nicht, ob sich das lohnt und wie viel Aufwand dahinter steckt. Da bist du der Fachmann für Veranstaltung organisiert. Und habe ich überlegt, okay, an welchem Ort ist denn sowas überhaupt möglich, wo quasi Schwimmhalle, wo kannst du runterlaufen und kommst direkt in der Laufhalle? Und Potsdam könnte das eigentlich leisten. Also es ist der einzige Olympiastützpunkt, den ich kenne, wo, sage ich mal, 150 Meter zwischen Schwimmhalle und Laufhalle liegen. Aber ja, hat bisher noch keiner organisiert, aber dieses Indoor-Format scheint auf alle Fälle auch Altersklassenathleten zu motivieren, dass sie richtig Bock haben, Gas zu geben.
Ja, also aus Veranstalter-Sicht hast du natürlich den limitierenden Faktor des Teilnehmerfelds. Ja, sobald du Indoor bist, musst du dir halt irgendwas überlegen, wie du das dann in Startgruppen, in Wellen, vielleicht mit Vorlauf und Halbfinale, Finale oder irgendwie so musst es bauen. Weil das ist das Problem, du kriegst halt keine richtige Masse rein. Das heißt, du kriegst nicht genug Startgeld rein, um das ganze Thema durchzufinanzieren. Und es ist nach wie vor nicht so, dass die Sponsoren Schlange stehen und sagen, du hast eine geile Idee, komm, hier hast du mal einen ordentlichen Betrag, mach mal. Ja, also die Veranstalterwelt ist doch noch schwierig zurzeit. Und ich denke, wenn du so eine Formate hast, jetzt auch wie Erfurt, dann brauchst du einfach engagiertes Ehrenamt, Vereine, die sich da reinknien, die da Bock drauf haben. Ein wirtschaftlich profitables Unternehmen wird es nicht werden. Also das ist einfach vom Potenzial her schwierig. Ja, es sei denn, du kannst das so aufziehen wie Super League. Da liegt ja der Schwerpunkt auf der Vermarktung, auf Fernsehen, auf Live-Broadcast und auf Superstars.
Ich glaube, du warst bei PTO, ne? Oder wolltest du Super League? War Super League richtig?
Nee, ich meinte Super League, weil das ist ja so ein Indoor-Triathlon im Prinzip. Und wenn du dir das mal anguckst, noch anders als Super League ist hier diese Arena Games, meinte ich.
Ja.
Das, was der, wo ich jetzt sagen muss, hier laienhaft, was der Sanders einmal mitgemacht hat.
Ja, okay, ja.
Ja, ich meinte das. Das war geil, also zum Angucken auch. Ja, aber du hast dann am Ende 10 Profis, die sich da die Kante geben und das 3 Läufe hintereinander. Und das ist die Show. Ja, und das ist ja auch kein massentaugliches Unternehmen. Also auch, glaube ich, nicht so geplant, auch wenn die vielleicht mal einen Age-Group-Wettkampf machen. Aber damit kann man nicht die Kohle reinverdienen, die du da ausgibst.
Nee, klar, also so wie du sagst, das muss halt dann über Wasser gehen oder wie gesagt halt Veranstalter, die halt ehrenamtlich das machen und darauf halt Lust haben oder wo viel Manpower halt hintersteht.
So ist es, das ist tatsächlich so und das Gegenteil, was du jetzt eben schon angesprochen hast, ist natürlich, wenn du einen dicken Investor im Kreuz hast und wenn es dann heißt, pass auf, wir bauen hier mal was ganz Großes auf. Und dann resultiert am Ende sowas wie dieses PTO-Format mit den T100. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ist es dir gelungen, mal so ein paar Leute zu fragen, so ein paar Insights ranzuholen, wie jetzt dann am Ende tatsächlich vergeben worden ist, diese 20 festen Plätze? Die Wildcards, die sind ja eh noch stehen ja eh noch zur Debatte. Soll ja noch viele geben. Aber was ist mit den Top 20?
Also ich habe bei Trainer Daniel gefragt, nach Caro. Also Caro wurde nicht gefragt.
Ja.
Nach seinem Stand, also Platz 19 wurde nicht gefragt, glaube ich. Ich glaube, sie ist 19.
Ja, glaube ich auch im Ranking.
Ja, und dann, ich glaube, es wurde viel dann auch nach Namen, so wie wir gesagt haben, vergeben. Und dann, glaube ich, die ersten 16. Ja, und dann wurde mir doch von allen Seiten halt irgendwie gesagt, dass dieses Format ja richtig cool ist und so weiter, aber es ist halt schon interessant, dass die letzten beiden Rennen halt in den arabischen Ländern halt stattfinden. Also, dass da vielleicht irgendwie was im Hintergrund abläuft, das weiß man jetzt noch nicht oder so, ne? Ist halt einfach nur interessant. Aber wie die Plätze an sich vergeben wurden, das weiß ich nicht. habe ich auch nichts weiter herausgefunden. Ich kann halt nur das sagen, dass halt nicht gefragt wurde, weil Trainer weiter doch irgendwie, dass Freddy und Strati sich halt ja bei Pushing Limits darüber unterhalten haben, wie es halt ist. Der eine ist dabei, der andere nicht. Den Podcast selber habe ich doch nicht gehört. Ja, also bleibt auf alle Fälle spannend. Ich glaube, du musst als Athlet 5 Rennen machen, plus das Finale oder inklusive. Und ja, also so ist aktuell der Stand. Aber wir hatten ja letzte Woche schon analysiert, wer alles dabei ist und ja, wer vielleicht, wo man halt sagt, okay, der hat halt einen Namen. Jan Frodeno hat sich ja doch auf Instagram gemeldet.
Oh ja, das ist auch noch ein Big Thema, ja. Meint er das ernst? Will er wirklich nochmal?
Ah, ich glaube, er wird da so als Kommentator einsteigen. Also im Endeffekt ist es ja so, dass die PTO ja alle großen Namen dahinter sich jetzt vereint hat, ne? Also das ist halt mein Wettern schon, ne? Du hast einen Alistair Brownlee drin, du hast einen Sammy Gomez jetzt drin, ne? Dann hast du, wenn Frodo da jetzt irgendwie Kommentator macht, hast du Frodo noch als Namen, ne? Also so, sage ich mal, dieses Game, in Anführungsstrichen, dass das der Kreis der Großen ist, das ist es ja jetzt schon, ne?
So, das ist es und, schon.
Also, ich weiß nicht, ob man noch was starten wird. Es wäre auf alle Fälle interessant. Ich glaube es aber nicht, weil das, was wir schon mal gesprochen haben, das, was er in seinem Leben halt erreicht hat, dieses, ja, an der Startlinie stehen, 4 oder 5 Rennen im Jahr machen und diese halt alle gewinnen, das würde er halt nicht mehr schaffen. Und da ist halt die Frage, ob er sich das halt dann kaputt macht, ne? Also, das ist halt so einfach von dem, was er erreicht hat, ob du das dir also dann halt im Nachhinein irgendwie alles wegnimmst selber, weil er halt noch raced. Wenn er aus Leidenschaft raced, klar. Aber ich glaube, es geht so in Kommentator-Richtung. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Aber den Gedanken hatte ich noch gar nicht. Der ist doch recht naheliegend. Ja, ist gut. Vielleicht wird er das. Vielleicht steigt er da tatsächlich als Gesicht mit ein und wird dann das ganze Ding repräsentieren. Übrigens, Fun Fact nebenbei, du hattest letztes Mal gesagt hier, ey, in dem Zeitraum ist doch irgendwann 70-3 Dubai. 70-3 Dubai gibt's nicht mehr, stattdessen ist das jetzt der T100 Dubai. Also der steht ja so nahezu zeitgleich jetzt im Kalender drin. Das wird wohl ersetzt, habe ich irgendwo gehört.
Bahrain oder Dubai?
Nee, Dubai.
Ach, okay, Dubai war eigentlich immer erst im Februar. Ja. Aber war jetzt
okay,
nur noch
ein Age-Group-Rennen. Habe ich es auch wieder
ja, gut,
schön
aber das auch nicht
gebracht, ja. Wunderbar.
Ja, alles gut, aber es wird es auch nicht mehr geben, dann dementsprechend. Also es gibt 73 Rennen in den östlichen Ländern. Das war eigentlich einmal Oman, auch reines Age-Group-Rennen, Dubai auch Age-Group-Rennen und halt Bahrain mit Profi-Rennen. Aber wenn man sich jetzt guckt, wer aus dem Bahrain Endurance-Team bei der PTO vereint ist, das ist ein Alistair Brownlee, das ist noch nicht offiziell, aber Jan Frodeno hat ja auch sich geäußert. Ich weiß gar nicht, bei Männern, Blumfeld, ist der dabei? Nee, der macht sagt alles nur Paris, ne?
Genau, der denkt nicht weiter als bis Paris.
Genau, aber dann ist halt bei Frauen ja Kate Matthews. Also wenn ich die drei schon aufzähle, dann habe ich ja schon relativ drei große Namen. Warum sollte da nicht noch ein Rennen in Bahrain stattfinden, ne?
Vielleicht das große Finale.
Ja. Oh, dann sind wir jetzt hier der Ankündigungspodcast und sagen was noch gar nicht gesagt werden darf.
Na, dann sagen wir es jetzt. Also das große Finale wird wahrscheinlich dann in Bahrain stattfinden, weil vielleicht habe ich es doch nicht verwechselt, dass der 73 Bahrain gestrichen wird. Und der wäre dann ja zeitgleich mit dem großen Finale, was noch nicht announced ist. Und dass man von Dubai nach Bahrain und dann hat man noch 12 Tage Zeit, das macht ja sogar Sinn sogar.
Kann ja, man ja da bleiben, also das ne? ist klar, das ist ja, also wenn die Connections, also wenn du halt da mit dem Kollegen, ich weiß jetzt nicht, wie heißt der Staatsoberhaupt, gut, ist ja nicht Staatsoberhaupt, ist ja Sohn vom König, gute Connection hast, kannst du da auch gut trainieren, ne? Also das darf man natürlich jetzt auch, wenn du da die Bedingungen, sag ich mal, so hast, dass du da den ganzen Tag auf dem Formel-1-Kurs rumcruisen kannst und so weiter, dann ist es schon okay, dann ist es jetzt keine schlechte Trainingsdestination. Ja, also ist auf alle Fälle spannend, was da passiert und ein interessantes Jahr im Triathlon.
Ich denke mal, die Top 20 oder Top 25 Athleten, Männlein, Weiblein, die dort eingeladen sind, für die wird er sich schon was einfallen lassen, der Kronprinz. Dafür ist er ein sehr leidenschaftlicher Hobby-Triathlet. Das wird schon funktionieren, denke ich mal. Da wird es schon ein gesamtes Konzept geben. Interessant, ja. Wir werden sehen, was draus wird. Und bis dahin werden wir einfach mal noch unsere eigenen Sachen im Auge behalten. Habe ich dir schon erzählt, dass ich mich für Leipzig angemeldet habe? Ja, habe ich, ne?
Hast du auf alle Fälle. Ich habe noch ein paar Themen. Wir müssen auch hier auf die Zeit gucken, Konrad. Du hast ja gesagt, dynamische Lage. Aber die Themen müssen wir auf alle Fälle noch abhandeln. Ja. Also, erstes Thema ist, müssen wir doch nicht heute fix machen. Also, wir haben ja gesagt, dass Frank Wechsel mit seinem Team bei mir zu Hause war und quasi darüber berichten wollen, dass das letzte Jahr etwas holprig war. War auf alle Fälle ein sehr intensiver Besuch und war krass, darüber wieder zu sprechen. Nächsten Tag war die Herzfrequenz auch gleich erstmal 6 bis 8 Schläge höher. Also mentale Gesundheit spielt definitiv eine Rolle, sollte man nicht unterschätzen.
Was du alles so siehst auf deiner Uhr.
Naja, gut, wenn du einen Tag irgendwoher muss es ja kommen, ne?
Ja, ja.
Also so.
Ja, so. Es sind so 5 bei 6 bis 8 Schläge würde ich mir überhaupt keine Platte machen. Das ist Wahrscheinlich wäre das bei mir eine normale Schwankung, aber das ist eine Frage des Niveaus, ne? Also bei dir ist es ja ein sensibles Uhrwerk.
Na, so sensibel noch nicht, aber jetzt. Ach so, genau. Und in dem Bereich war die Firma Ufex, die gesagt hat, okay, wir wollen den Podcast unterstützen. Und jetzt ist es so, dass ich irgendwie 3, 4 Brillen bekomme und nochmal irgendwie 2, 3 Helme. Da müssen wir uns mal nächste Woche überlegen, wie wir das hier verlosen unter den Hörern. Damit wir den Hörern, die jetzt hier auch uns die Treue gehalten haben, auch mal irgendwie was zurückgeben können. Also erstmal danke an die Firma und wir gucken mal, wie wir das einfach in den nächsten Wochen verlosen.
Cool. Ja, jetzt verstehe ich auch den Post in unserem Strava-Club. Es gibt Equipment für unsere Hörer. Ich dachte, du willst dein altes Zeug verschenken.
Nee, also einen verschwitzten Helm und eine durchgenutschte Radbrille will keiner. Und ich, wenn ich 2 Radbrillen habe, dann reicht mir das. Ich brauche nicht noch eine 5. oder 6.
Sensationell. Na, ist doch geil. Ja, schön. Also, kommt da was. Sehr schön. Da müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen, an welche Bedingungen wir das knüpfen. Also zumindest mal so ein Beitritt in den Strava-Club würden wir schon mal als Eingangsbedingung sehen. Dann braucht es irgendwie ein schönes, eine 5-Sterne-Bewertung unseres Podcasts. Brauchen wir auf jeden Fall auch. Und so weiter. Hast du noch, du guckst so verwirrt, noch bessere Ideen? Nein, wir werden uns noch was
überlegen. Ja, man muss sich das halt mal überlegen, Ruhe, das war jetzt einfach nur, ich wollte es nur kurz erstmal einwerfen, weil ich es ja jetzt in die Strava Club schon geschrieben habe, dass wir uns da halt im Februar Gedanken zu machen, aber das halt einfach, weil manche sind ja halt nicht auf Instagram, so jetzt einfach irgendwie immer zu schreiben, ja, Instagram-Groß kommentieren, teilen und so weiter, einige unserer Hörer sind halt nicht dort und da muss man halt einfach jetzt in der Gesamtheit gucken, wie wir es halt machen. Bloß weil ich jetzt geschrieben habe, wollte ich sagen, okay, da kommt was im Februar, einschalten lohnt sich weiterhin. Und genau, dementsprechend, das war die erste Sache. Jetzt weiß ich gar nicht, genau, das war das. Und genau, jetzt die nächste Sache, Thema Veranstalter. Wollte ich dich fragen, ich war rot, die Policy für Profis geändert hat. Und dass es jetzt so ist, dass ich weiß nicht, nach welchem Plan und so, aber dass Profis jetzt auch Startgeld bezahlen müssen. Wenn du dann in die Top 10 bekommst, kriegst du das wieder. Es ist so, dass du kannst auch das, also hast du auch die Möglichkeit, vorher das Rennen abzumelden. Wenn du dann halt doch nicht startest als Profi, dann kriegst du dein Geld auch wieder. Aber sonst zahlst du halt auch 800 Euro Start. Aber ich wollte das eigentlich nur auf das Thema bringen, quasi, dass jetzt der Profi auch 800 Euro zahlen muss in Rot, weil ja teilweise immer auf Ironman geschimpft wird, dass dort wir 1200 Euro zahlen, aber im Endeffekt jeden Ironman starten können, den wir wollen. Also wir können das ganze Jahr Ironman-Rennen durchstarten. Da wollte ich einfach mal dich fragen, aus Veranstaltersicht, ist das nachvollziehbar? Was sind deine Gedanken dazu? Also von meiner Seite ohne Wertung ist natürlich jetzt eine andere Entwicklung. Ich weiß natürlich, dass immer mehr Profis auf die Wildfläche kommen und dass der Veranstalter da halt auch was machen muss, weil halt die Grenze verschwimmt halt. Und wenn halt irgendwie 100 Profis in Rot starten, nehme ich ja quasi 100 Age-Group-Plätze weg. Da muss ich ja auch irgendwie als Veranstalter gegenkalkulieren. Genau, aber einfach vielleicht mal deine Gedanken dazu. Ist wahrscheinlich ein interessantes Thema.
Ja, also ich höre das jetzt zum ersten Mal und du kriegst gleich eine Live-Reaktion. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass ja im Triathlonsport das Profi-Dasein nicht an irgendwelche Leistungsbedingungen geknüpft ist, sondern du ziehst dir einfach die Profi-Lizenz und zahlst dann die Lizenzgebühr an den Verband in Höhe von, ich glaube, 300 Euro. Vielleicht ist es inzwischen mehr. Und dann bist du Profi.
Genau, aber da muss ich jetzt kurz einlegen, da bist du Profi, aber es war so, dass quasi früher war es das Challenge-Ranking oder was auch immer und dann gab es das PTO-Ranking und dass irgendwie die ersten 125 oder ersten 150 das umsonst bekommen haben, die Startplätze in dem Rank. Und die anderen, also wenn du halt bis 250 gerankt warst, musstest du, glaube ich, noch die Hälfte zahlen. Und alles darüber musst du schon immer bei Challenge dann auch den ganz normalen Teilnehmerbeitrag bezahlen.
Naja, dann hat sich vielleicht ja nicht so viel geändert.
Also, nee, grundsätzlich nicht.
Ja, ich meine, dieses Prinzip, du gehst in Vorleistung, bezahlst ein Startgeld und bekommst es halt mit einer bestimmten erbrachten Leistung dann erstattet, ist eigentlich okay. Nur müsste man dann hinterfragen, wer bekommt denn dann im Prinzip für die Show, die da geliefert wird durch die Profis, wer bekommt denn dann sowas wie Antrittsgelder? Das sind dann wahrscheinlich nur die absoluten Superstars, ne? Also so ist es wahrscheinlich im Triathlon. Profi sein und Top Ten machen, das reicht nicht. Ne? Du musst dann schon irgendwie mehr zu bieten haben, um da irgendwie in Verhandlungsposition zu kommen. Ich finde auch Top Ten einen ziemlich harten Anspruch, um sein Startgeld zurückzukriegen. Also das ist ja schon Knirsch, ja. Stell dir mal vor, du bist dann der 11. Profi, der ins Ziel kommt, hast deine 800 Euro Startgeld bezahlt und bekommst ja auch kein Preisgeld mehr. Dann hast du einen ganz schön teuren Wettkampf gemacht.
Ja, also Rot ist natürlich jetzt auch nicht schlecht besetzt. Also auf alle Fälle, ich verstehe das aus beiden Perspektiven, aber was du halt sagst, Top 10 in Rot zu machen, da musst du an dem Tag schon auch gut drauf sein und was auf Tasche haben. Und natürlich willst du das als Profi, sonst würdest du nicht starten, aber ja, auf alle Fälle interessant, inwiefern sich das dann halt im nächsten Jahr entwickelt und ja, was da halt einfach kommt und wie das dann halt ist.
Also naja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Du willst ja als Veranstalter, willst du ja auch einfach ein geiles Starterfeld haben. Normalerweise, ne? Also wenn ich mich jetzt in Familie Weißhöfer reinversetze, dann willst du ja, dass sich viele Profis melden und dass sie der Beste möge durchkommen. Ja, und die sagen halt, naja, wir können jetzt aber nicht jedem, der sich einfach bei der DTU eine Pro-Lizenz geholt hat, das Startgeld schenken. Weil dann hast du am Ende 150 Profis, von denen 130 eigentlich keine sind. Und vielleicht will er da einen Riegel davor schieben.
Ja, klar, irgendwo musst du halt die Grenze ziehen. Ich würde halt sagen, so PTO, Top 100, 120, 130, die Jungs sind alle auch fit, wenn ihr nicht gerade irgendwie was nicht so Geiles passiert ist. Aber sonst ja, haben die ja in dem Jahr vorher schon auch gewisse Leistung erbracht und es ist davon auszugehen, dass sie die auch in dem Folgejahr bringen.
Ansonsten ganz knallhart gerechnet, nehmen wir mal an, beim Frauen und Männern zusammen habe ich 200 Profis, 800 Euro, dann sind es einfach 160.000 Euro, die in der Kalkulation zur Debatte stehen. Also mit so einem Geld kann man dann auch wiederum viel machen, um vielleicht so dann doch nochmal den ein oder anderen Superstar noch dazu zu kaufen oder um die Fernsehübertragung noch ein bisschen geiler zu machen. Da kannst du noch eine Kamera mehr irgendwo installieren. Ist halt so eine Jonglage, ne? Was machst du mit dem Geld? Ich glaube nicht, dass sie das eins zu eins in irgendwelche Gewinne reinschmeißen. Würde ich vom Gefühl her sagen, die nehmen lieber das Geld und investieren es in die Veranstaltung, damit sie nach außen hin noch krasser, noch geiler wirkt. Zumindest genauso wie 2023, was ja tatsächlich Maßstäbe gesetzt hat.
Ja, definitiv. Und auch als Veranstalter musst du wahrscheinlich ja, wie auch als Profi, quasi schauen und wissen, dass du irgendwie präsent zeigst, dass du da bist, dass es dich gibt. Und dadurch, dass natürlich das alle in gewisser Art und Weise mittlerweile machen, musst du das Game ja auch mitspielen. Und da, so wie du halt sagst, Invest tätigen und das ein bisschen besser machen, sodass die Leute einfach weiterhin Bock haben auf die Sache.
Ja, zumal wir ja schon festgestellt haben, aus unserer Perspektive, dass so ein Challenge-Rennen wie Rot jetzt irgendwie ja dann noch zwischen den Stühlen steht. Ja, du hast auf der einen Seite dieses neue Weltmeisterschaftsformat auf so einer gefakten Mittelstrecke, dieses T100. Und auf der anderen Seite hast du einen Ironman-Ranking, was neu ist, so ein System aus 2 bis 3 Langdistanzen und 5 bis 7 Mittelstrecken. Ja, da kannst du dir auch den Kalender vollknallen mit. Und aktuell scheint es ja so zu sein, dass sich die Profis entscheiden, entweder mache ich das volle Karte oder ich setze auf dieses Thema meinen Schwerpunkt. Wie viel Kapazitäten für die Profis dann noch bestehen, so ein geiles Rennen wie in Rot mitzunehmen, in Anführungszeichen. Ja, passt denn das dann überhaupt noch rein? Das ist halt die Frage, ne? Also, wenn du auf T100 gehst, wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt dir da mittendrin eine Langstrecke reinballern. Also, ich weiß nicht.
Oh, ich widerspreche dir, ich sage dir, also Magnus Ditlev, der wird wahrscheinlich London auslassen.
Na gut, der ist ja auch eine Maschine. Das ist natürlich der Sonderfall unter denen. Also der ist, ja. Ja, wenn du dem sagst, komm hier, du machst jetzt Challenge Rot noch zwischendrin, mach mal aus dem Training, dann macht er das trotzdem. Das ist, ja, der Typ ist natürlich krass. Aber ja, da gebe ich dir recht, Einzelfälle wirst du haben. Aber ich weiß nicht, ob du nochmal so ein krasses Starterfeld zusammenkriegst wie 2023. Das Rennen ist Anfang Juli. Du hast schon recht, wenn, dann würde man London opfern, was so 3 Wochen danach liegt, ne?
Ja, aber London ist halt als Europäer, ne? Also ja, wahrscheinlich von der Zuschauermenge und von der Kulisse wahrscheinlich eins der geilsten PTO-Rennen. Ja. Ist dann halt emotional so, aber willst du wahrscheinlich auch machen.
Ja, ist und für alle Briten auf jeden Fall Pflichtprogramm. Das ist ja also sowieso klar, ne? Also die müssen ihr Heimrennen, müssen die priorisieren. Also da ja. ist der Schwerpunkt.
Gut, für Rico ist wahrscheinlich dann auch nicht in Leipzig. Wird wahrscheinlich auch in London sein. Ist ja auch verständlich.
Selbstverständlich. Zumal, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ja noch den Bike-Sponsor behalten und der sitzt, glaube ich, auch in Großbritannien, richtig? Also da wäre es ja extrem wichtig noch aus Sponsoring-Sicht.
Ja.
Genau. Da Präsenz zeigen, gutes Rennen machen, nach dem Radfahren als erster absteigen. Wichtig.
Wichtig, Gas geben und trainieren.
Ja, das macht er sowieso, ne? Also das ist ja klar. Ja, Mann, da ist Bewegung drin. So, jetzt haben wir schon fast die Stunde geschafft. Du hast die Chance, du darfst jetzt noch ein Thema setzen.
Ein Thema? Oh, jetzt.
Aber ein kurzes.
Dann teaser ich das noch nicht an. Was hier folgt im Podcast, was kommt? Wir freuen uns auf alle Fälle. Auch wir sind dynamisch. Wir haben für euch ab März was richtig Cooles hier in der Pipeline. Weil, ja, also einfach auch wir wollen uns weiterentwickeln, aber sonst habe ich kein Thema, ich habe es jetzt so angeteasert, aber das besprechen wir in den nächsten Wochen aber ausführlich, wie wir uns weiterentwickeln, was hier Neues passiert.
So sieht's aus. Und dann gibt's demnächst wieder hier mehr Insights aus dem Nähkästchen.
Genau. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Also, es bleibt interessant. Neue Entwicklung im Podcast, Verlosung und so weiter. Es steht viel auf der Agenda. Schaltet weiter ein und gerne weitersagen.
Aloha Kalle, so machen wir's.
Bis dann, ciao, Konrad.